Ich möchte mit zwei Bibelversen anfangen am heutigen Karfreitagabend. Römer 6, Vers 23, da heißt es: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 5, Vers 12. Darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde kam der Tod. So verfielen alle Menschen dem Tod, denn alle Menschen haben Schuld auf sich geladen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Der kleine Fritz saß am Küchentisch und schrieb, die Zungenspitze zwischen den Zähnen, eifrig in sein Heft. Was schreibst du denn so fleißig? Fragt die Mutter. Eine Rechnung für dich, antwortete der Junge. Ohne sich stören zu lassen. Ja, da bin ich aber neugierig, meinte die Mutter. Du wirst schon sehen, wenn ich fertig bin. Als das Blatt vollgeschrieben hatte, zeigte er es der Mutter, die laut zu lesen begann. Rechnung von Fritz Holzhauser für seine Mutter. Dreimal Milch geholt, 15 Cent. Zweimal die Küche geputzt, 60 Cent. Dreimal Geschirr abgetrocknet, 30 Cent. Fünfmal Schuhe geputzt, 70 Cent. Viermal Tisch gedeckt, 40 Cent. Macht zusammen 2,15 Euro. Die Mutti musste lächeln, als sie die sonderbare Rechnung sah. Dann nahm sie den Bleistift. Ich schreibe dir meine Rechnung gegenüber, sagte sie. Deine Rechnung? Fragte Fritz erstaunt. Hast du denn auch was für mich getan? Nun, so ein bisschen was, nickte die Mutter. Dann schrieb sie, Rechnung von Frau Holzhauser für ihren Sohn Fritz. 8 Jahre für ihn gekocht, gratis. 8 Jahre für ihn gewaschen, kostenlos. 56 Mal Hose und Jacke gepflegt, kostenlos. 137 Nächte für ihn gewacht, wenn er krank war, kostenlos. 29 Mal getröstet, wenn er traurig war, kostenlos. Macht zusammen gar nichts. Aufmerksam las der Junge die Rechnung der Mutter. Aber Mutti, warum hast du denn überall 0 Euro geschrieben? Weil eine Mutter für ihr Kind alles umsonst tut, antwortete die Frau. Aber nun, ich will dir die 2,15 Euro geben, die du ja verdient hast. Dann sagte der Junge, nein Mutti, ich will keinen Cent, denn deine Rechnung müsste doch 100-mal so groß sein wie die meine. Der Junge zog sich in die Ecke zurück und begann mit einem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte es ihm, das fertig zusammengebaute Bild. Der Vater konnte es kaum glauben, sein Sohn, wie er das geschafft habe. Da sagte das Kind zu ihm, ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt. Ich möchte noch weitergehen, euch einiges aus einem Buch ein bisschen vorlesen für den heutigen Abend. Und das Buch heißt Der Sieg der Liebe, das Leben von Jesus Christus. Über allen lag eine bedrückende Finsternis. Doch es war nicht die Angst vor dem Tod, die auf ihn lastete. Es war weder der Schmerz noch die Schande des Kreuzes, die ihn so unbeschreibliche Qualen bereiteten. Christus war der Fürst der Leidenden, doch sein Schmerz wurde durch das Bewusstsein von der Bösartigkeit der Sünde verursacht. Von dem Wissen, dass durch den Umgang mit der Sünde der Mensch für deren Abscheulichkeit blind geworden war. Christus sah, wie tief das Böse im menschlichen Herzen verwurzelt ist und wie wenig bereit sind, mit dessen teuflischer Macht zu brechen. Er wusste, dass die Menschen ohne Gottes Hilfe untergehen wird. Und er sah zahllose Menschen umkommen, obwohl sie ausreichend Hilfe hätten haben können. Niedergedrückt, jedoch von der schrecklichen Last der Schuld, konnte das versöhnende Antlitz seines Vaters nicht sehen. Kein Mensch kann den Schmerz nachempfinden, der sein Herz durchdrang. Als sich Gottes Angesicht in dieser Stunde höchster Not vom Erlöser abwandte, diese Qual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Satan bedrückte das Herz von Jesus, indem er ihn heftig versuchte. Der Blick des Erlösers konnte die Pforten des Grabes nicht durchdringen. Nichts ließ ihn darauf hoffen, dass er als Sieger aus dem Grab hervorgehen und der Vater sein Opfer annehmen werde. Er befürchtete, die Sünde sei für Gott so abscheulich, dass sie auf ewig getrennt sein würden. Christus fühlte die Seelenqualen, die der Sünder einmal verspüren wird, wenn die erlösende Gnade nicht mehr länger für die schuldige Menschheit eintritt. Es war die auf ihn ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters über ihn als den Stellvertreter der Menschheit brachte und die den Leideskelch so bitter machte, dass das Herz des Sohnes Gottes brach. Vollständige Dunkelheit umhüllte, einem Leintuch gleich, das Kreuz. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es war keine Sonnenfinsternis oder irgendeine andere Naturerscheinung, welche diese Dunkelheit verursacht, die so schwarz war wie die Mitternacht, ohne Mond und ohne Sterne. Es war ein wunderbares Zeugnis, das Gott gegeben hatte, um den Glaubenden der nachfolgenden Generation zu stärken. In dieser undurchdringlichen Dunkelheit verbarg sich Gottes Gegenwart. Er machte die Finsternis zu seinem Zelt und verhüllte seine Herrlichkeit vor den Augen der Menschen. Gott und seine heiligen Engel waren neben dem Kreuz. Der Vater war bei seinem Sohn, doch seine Gegenwart wurde nicht offenbar. Hätte seine Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, wäre jeder Augenzeuge vernichtet worden. In dieser schrecklichen Stunde durfte Christus nicht durch die Gegenwart des Vaters getröstet werden. Er trat die Kälte allein und niemand aus den Völkern war mit ihm. In diesen dichten Finsternis verhüllte Gott den letzten menschlichen Leideskampf seines Sohnes. Um 3 Uhr wich die Finsternis von den Versammelten und hüllte nur noch den Erlöser ein. Es war ein Zeichen für das Grauen und die Qual, die auf seinem Herzen lastete. Kein Auge konnte durch die Dunkelheit schauen, die das Kreuz umgab, und niemand vermochte, die noch tiefer liegende Finsternis zu durchdringen, welche die leidenden Seelen von Christus umhüllte. Die zornigen Blitze schienen auf ihn, der am Kreuz hing, geschleudert zu werden. Dann schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama absatani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Plötzlich lichtet sich das Dunkel um das Kreuz und mit heller, klarer Stimme, die durch die ganze Schöpfung zu hallen schien, rief Jesus aus: Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ein Licht umstrahlte das Kreuz und das Angesicht des Erlösers leuchtete im Glanz der Herrlichkeit auf, hell wie die Sonne. Dann neigte er sein Haupt auf die Brust und verschied. Als der laute Schrei, es ist vollbracht, über die Lippen von Christus kam, wurde im Tempel gerade das Abendopfer dargebracht. Das Opferlamm, das den Messias darstellte, wurde hereingeführt, um geschlachtet zu werden. Mit durchdringendem Geräusch wurde der innere Vorhang des Tempels von einer unsichtbaren Hand von oben bis unten zerrissen. Und das Allerheiligste, das einst von der Gegenwart Gottes erfüllt gewesen war, lag offen da, frei für die Blicke der Menge. Hier hatten die Schechia geweilt und hier hatte Gott seine Macht über den Gnadenthron offenbart. Allein der Hohenpriester durfte den Vorhang beiseite schieben, der diesen Raum vom übrigen Tempel trennte. Einmal im Jahr ging er dort hinein, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Doch nun war dieser Vorhang in 2 Teile gerissen. Das Allerheiligste des irdischen Heiligtums war nicht mehr länger heilig. Überall herrschte Entsetzen und Verwirrung. Der Priester wollte gerade das Opferlamm töten. Da fiel ihm das Messer aus seiner kraftlosen Hand und das Opferlamm entkam. Das Symbol und die Wirklichkeit trafen im Tod des Sohnes Gottes zusammen. Das große Opfer war nun vollbracht. Der Weg ins Allerheiligste stand offen. Ein neuer und lebendiger Weg war nun allen erschlossen. Sündige und sorgenvolle Menschen mussten nicht länger auf den hohen Priester warten. Von nun an würde der Erlöser selbst als Priester und Fürsprecher der Menschen im höchsten Himmel dienen. Es war, als hätte eine lebendige Stimme den Anbetenden gesagt: All die Opfer und Gaben für die Sünden haben nun ein Ende. Der Sohn Gottes kam, wie er versprochen hatte. Siehe, ich komme, dass ich tue Gott deinen Willen. Er ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Der Sohn Gottes, unbescholten und makellos, hing am Kreuz. Sein Körper war mit vielen Striemen bedeckt. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren ans Holz genagelt. Die Füße, die unermüdliche Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet und die bebenden Lippen waren vor Schmerz verzogen. Die von seinem Haupt, seinen Händen und seinen Füßen fallenden Blutstropfen, die Schmerzen, die seinen Körper quälten und die unaussprechlichen Seelenqualen, als der Vater sein Antlitz vor ihm verbarg. Alles, was er trug, spricht zu jedem Menschen und sagt: Für dich war der Sohn Gottes bereit, jene Schuldenlast zu tragen. Für dich durchbricht er die Macht des Todes und öffnet die Toren zum Paradies. Er, der den wütenden Wellen Einhalt gebot und über schäumende Wogen schritt. Der Teufel erzitterte, dies und Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und den Toten neues Leben schenkte, opferte sich selbst am Kreuz, weil er dich liebt. Es ist oder scheint fast irgendwo nicht real zu sein, nach so einem Ereignis, dass wir vielleicht Eierbunt bemalen und alles mit Osternhasen zustellen. Und ich hoffe, dass es uns nicht so geht wie am Anfang der Geschichte, die ich zum Anfang erzählt habe. Auch wenn wir diesen Brauch nicht folgen oder irgendwelche Bräuche uns zu eigen machen. Passiert es uns doch zu oft, dass wir oder die Menschheit zu sehr das vergessen, was Jesus geopfert hatte. Ostern werden bunte Eier aufgehängt, aber nicht wirklich an das gedacht, was Jesus vor 2000 Jahren passierte. Wie oft haben wir in den vergangenen Jahren oder die Menschheit in den vergangenen Jahren gefeiert und haben nicht über das nachgedacht, was Kreuz für jeden Einzelnen getan hat. Dabei wäre dieser Tag doch etwas besonders gut dafür geeignet, uns selbst darüber nachzudenken und all unsere Sünden vor Gott zu bringen. Dass wir abgeben, das, was unser Herz einfach schwer macht. Jesus Christus ist ja für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Selbst wenn man den Weg lange gehen oder lange gegangen ist, hat man immer wieder was vielleicht im Leben zum Bereinigen vor Gott. Weil Gott plötzlich wieder sagt: Hey, ich muss wieder eine feine Stellschraube stellen, damit du wieder nach meinem Willen gehst. Jesus hat so viel für uns getan und er stellt sie uns nicht in Rechnung. Aber wir stellen oft die Frage, bewusst oder auch unbewusst, so wie der Fritz am Anfang: Hast du denn auch was für mich getan? Wir stellen uns vielleicht die Frage, vielleicht hast du sie dir selbst auch mal an Gott gestellt: Hast du jemals überhaupt etwas für mich getan? Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die meinen, sie tun etwas für Gott und sagen: Hey, ich habe alles für dich getan, aber du hast nie etwas für mich getan. Dabei hat er alles und noch mehr getan. Und weil wir uns vielleicht unser eigen Bild zuerst sehen, und nicht das, was Gott für dich getan hat. Er erklärte ihnen, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden. Ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Auch wenn du oder ich nicht direkt dabei waren bei der Kreuzigung, so sind wir doch seine Zeugen. Wir haben Zeugenberichte, wir haben es gehört, wir wissen, was da geschehen ist. Und es gilt auch uns, dass wir da weitergeben. Wir können uns immer wieder in Erinnerung rufen, was Jesus für uns getan und gemacht hat und uns in seinen Dienst stellen. In Römer 5 heißt es, aber mit der Gnade verhält es sich ganz anders als mit der Verfehlung. Damals hat die Verfehlung eines Menschen allen anderen den Tod gebracht. Das wird jetzt mehr als aufgewogen durch die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Und dieses Geschenk der Gnade hat der eine Mensch, Jesus Christus, für alle anderen erwirkt. Weiter heißt es in Römer 6, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt mehr, lebt für Gott, weil ihr zu Christus gehört. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seine Begierden zu gehorchen. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeuge des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Herrlichkeit sein. Die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Karfreitag vor 2000 Jahren war ein Tag voller Kummer für seine Nachfolger. Sie waren traurig, dass Jesus Christus am Kreuz genagelt worden ist und er sterben musste. Sie konnten es vielleicht nicht ergreifen, sie konnten es nicht begreifen, was Jesus hier tat. Wenn ich heute in die Situation hineingehen würde, ich glaube, ich würde genauso handeln wie die Jünger, dass ich nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Wenn jemand zu Tode kommt, vor allem wenn ich jemanden mag, der zu Tode kommen muss, dass ich dann auch vielleicht in diese Verzweiflung, in diese Panikhaltung hineinkomme, gar nicht dabei sein möchte, wenn er gekreuzigt geworden wäre. Jedes Mal, wenn wir im Begriff sind zu sündigen, sollten wir auch uns das Opfer von Jesus Christus am Kreuz, wo er gegangen ist, bewusst werden. Wir sollen uns bewusst machen, wenn wir etwas vorhaben, etwas zu sündigen. Oder wenn wir gesündigt haben, dass es uns bewusst wird, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Denn er kam, um uns zu erlösen, um uns von der Schuld zu befreien. Auch wenn du wieder mal gesündigt hast, er tut es immer noch. Denn wir sind noch in der Zeit dieser Gnade. Aber es kommt die Zeit, wo diese Gnadenzeit vorbei ist und wo du gewiss sein darfst, dass du Höllenqualen erleiden musst, dass du keine Chance mehr hast, eine Umkehr von deinen Sünden zu bewirken. Wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber jetzt seid ihr von der Sünde befreit und Diener Gottes geworden. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig seid. Und das Ziel ist das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die uns Gott gewährt, ist das ewige Leben. Denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind befreit von der Schuld. Wir sind befreit worden durch Jesus' Tod von jeglichen Sünden, von jeglichen Anfeindungen. Und so darfst du auch dich freuen Wenn wir das Osterfest, diese Kartage, Karfreitag, Karsamstag feiern, und wenn wir Ostersonntag feiern, die Auferstehung Jesu, so soll es uns bewusst sein, dass diese Auferstehung nicht umsonst war. Wir wollen dafür Gott die Ehre geben. Jesus starb, damit wir leben dürfen. Er starb, damit wir befreit sein müssen. Er starb damit, dass wir nicht mehr das Opfer bringen müssen, was damals das Volk Israel bringen musste. Er hat sich hingegeben und sein Blut für uns vergossen, dass wir rein sein dürfen. Nutz die Chancen, auch heute Abend, wenn du weißt, ich habe was vor Gott zu bereinigen. Nutz die Chance, tu es. Mach einen Wechsel deines Selbst. Und wenn du merkst, du hast zwar angefangen, dich zu drehen von dem, was in deinem Leben bestimmt war, aber du weißt, du hast noch nicht zu 100% dich auf Gottes Wege eingelassen, dann beginn heute den nächsten Schritt zu tun. Das zu tun. Schreibe auf, lass den Zettel und vernichten, dass du ganz alles Gott abgeben kannst. Damit du auch wirklich voll und ganz dem Herrn Jesus Christus gehörst. Die Gnade ist da. Die Gnade wird uns leiten. Die Gnade wird uns führen. Und wir dürfen sie erleben in unserem Leben. Er ist am Kreuz gestorben. An einem Kreuz, das ein Fluch für Menschen war. Aber er lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Und wir wollen jetzt dann auch hineingehen in den zweiten Abschnitt, dass ihr die Chance habt zu reagieren, Gott die Ehre zu geben.